Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ein wütender Clemens Mayer, ein appellierender Roberto Saviano, eine Preisträgerin, eine Friedenspreisträgerin, die harsche Kritik am Pazifismus übt, Eindrücke in dieser Fazitausgabe zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse. Wir gehen kurz zum Obersalzberg, diesen Ort zwischen Idylle und Verbrechen. Das Dokumentationszentrum feiert 25-jähriges Bestehen und wir fragen, warum es in Stuttgart einen Skandal um die Sancta-Inszenierung von Florentine Holzinger gibt, obwohl die doch schon in anderen Städten auf die Bühne kam, ohne Skandal. Die Frankfurter Buchmesse fand heute ihren feierlichen Abschluss mit der Verleihung des Friedenspreises an die Historikerin Anne Applebaum, eine Frau, die den Preis für ihre, wie die Jury urteilte, tiefgründigen Analysen autoritärer Machtergreifung offenlegt. Fokus Sowjetunion und Russland. Ihre Rede in der Paulskirche war ein flammender Aufruf zur Verteidigung der westlichen Demokratie gegen die russische Aggression mit Waffen. Wieder eine Preisträgerin, die dem Pazifismus eine Absage erteilt, Ludger Fittkau berichtet.
Wie kann man jemanden, der Waffenlieferung an die Ukraine fordert, mit einem Preis für den Frieden auszeichnen? Diese Frage sei im Vorfeld der diesjährigen Friedenspreisverleihung gestellt worden, so Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins, der den Preis verleiht, heute bei ihrem Grußwort in der Paulskirche.
Das ist die Kultur des Friedenspreises. Wir dürfen uns an den Meinungen der FriedenspreisträgerInnen reiben. Wir sollten an ihnen wachsen. Und so ende ich mit einem Zitat. Wir alten Europäer aber, die den Krieg verabscheuen, wir müssen leider selbst gefährlich werden, um den Frieden zu wahren,
sagte der in der Ukraine geborene Schriftsteller und Philosoph Manes Sperber bereits 1983, als er den Friedenspreis erhielt. Damals gab es große Demonstrationen gegen die Stationierung von US-Raketen in Deutschland. Sperber sah diese Proteste kritisch. Anne Applebaum griff in ihrer Dankesrede diesen Satz von Sperber angesichts der aktuellen Debatte über neue US-Raketenstationierungen auf deutschem Boden noch einmal auf. Und sie platzierte dazu Aussagen von Thomas Mann und George Orwell, die Ende der 1930er Jahre die Appeasement-Politik des Westens gegenüber Hitler und Mussolini kritisiert hatten. Eine fehlgeschlagene Beschwichtigungspolitik, die schließlich mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im Frühjahr 1939 in Prag endete.
In 1938. Thomas Mann, entsetzt über die Situation in Deutschland und die Selbstgefälligkeit der freiheitlichen Demokratien, prangerte aus dem Exil einen Pazifismus an, der den Krieg herbeiführt, statt ihn zu verbannen. Und George Orwell geißelte 1942 seine Landsleute, die von Großbritannien verlangten, den Krieg zu beenden. Er sagte, Pazifismus ist objektiv pro-faschistisch. Das ist ganz weitgehend unumstritten. Wenn du die Kriegsanstrengung der einen Seite untergräbst, dann hilfst du automatisch der anderen.
Wer sich heute gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausspreche, stelle sich objektiv auf die Seite der russischen Autokratie, so Applebaum. Ihre Laudatorin Irina Scherbakowa von der inzwischen in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial erinnerte auch an den Stalin-Kult, der sich aktuell wieder in Russland entfalte. Die Verleihung des Friedenspreises sei vielleicht ein guter Moment, um zu betonen, dass die Lektion der deutschen Geschichte nicht sein könne, dass die Deutschen Pazifisten sein müssten, so Anne Applebaum.
Der magische Satz nie wieder hat uns schon in der Vergangenheit blind gemacht für die Wirklichkeit. In den Wochen vor dem Einmarsch im Februar 2022 hielt man in Deutschland, genau wie in vielen anderen europäischen Nationen, einen Krieg für so unwahrscheinlich, dass sich die Bundesregierung weigerte, Waffen an die Ukraine zu liefern. Und genau das ist die Ironie. Hätten Deutschland und die übrigen NATO-Staaten die Ukraine im Vorfeld mit Waffen unterstützt, dann hätten sie eine Invasion vielleicht verhindern können. Vielleicht war auch dies eine Form des Pazifismus, der den Krieg herbeiführt, statt ihn zu verhindern, wie Thomas Mann sagt.
Wer Pazifismus fordere und nicht nur Gebiete an Russland abtreten wolle, sondern auch Menschen, Prinzipien und Ideale, der habe rein gar nichts aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts gelernt, so Applebaum. Und sie kam noch einmal auf Thomas Mann, George Orwell und Manes Sperber zu sprechen.
Aber nochmal, Mann verabscheute den Krieg und das Regime, das ihn führte. Orwell hasste den Militarismus. Sperber und seine Familie waren selbst vor dem Krieg geflohen. Aber gerade weil sie den Krieg so leidenschaftlich ablehnten und weil sie den Zusammenhang zwischen Krieg und Diktatur erkannten, sprachen sie sich dafür aus, die von ihnen so geschätzten freiheitlichen Demokratien zu verteidigen. Im Jahr 1937 forderte man einen militanten Humanismus, welcher gelernt hat, dass das Prinzip der Freiheit und Duldsamkeit sich nicht ausbeuten lassen darf von einem schamlosen Fanatismus, dass er das Recht und die Pflicht hat, sich zu wehren.
Ihr sei klar, so Anne Applebaum, dass es für die Deutschen eine neue Erfahrung sei, wenn sie um Waffenhilfe gebeten würden, um einer aggressiven Militärmacht Einhalt zu gebieten. Doch das sei die eigentliche Lehre aus der deutschen Geschichte. Nicht, dass Deutsche nie wieder Krieg führen dürfen, sondern dass sie eine besondere Verantwortung dafür haben, sich für die Freiheit einzusetzen und dabei auch Risiken einzugehen.
Eindrücke aus der Frankfurter Paulskirche von der heutigen Friedenspreisverleihung des Deutschen Buchhandels an die Historikerin Anne Applebaum Ludger Fittkau. Der war für uns dort. Die Frankfurter Buchmesse geht damit zu Ende. Eine Woche voller Bücher, voller AutorInnenstimmen, auch der politischen Appelle, nicht nur von Anne Applebaum. Roberto Saviano, der wohl bekannteste Autor des Gastlands Italien, der ließ sich ebenfalls auf der Buchmesse sehen, auch wenn er nicht Teil der offiziellen Delegation war. Und er forderte: Leute, beobachtet die Lage in Italien mal bitte ganz genau.
La situazione sta andando verso una gestione autoritaria.
Es ist so, dass diese Regierung systematisch Leute angreift und attackiert und es so unmöglich macht, noch frei zu sprechen. Die Situation entwickelt sich hin zu einer autoritären Verwaltung innerhalb eines demokratischen Staates. Das Sicherheitspaket, das die Regierung ausprobiert hat, erschwert es beispielsweise zu protestieren und verhindert, dass man frei sprechen kann. Was die Intellektuellen betrifft, zum Beispiel, dass Meloni mich vor Gericht gestellt hat, da zeigt sich ein systematischer Angriff auf Intellektuelle, die sich exponieren, indem sie Stellung beziehen. Das versetzt die italienische Demokratie in Alarmbereitschaft.
Soweit Roberto Saviano, der seit der Veröffentlichung des Buches Gomorra unter Polizeischutz steht und jetzt wegen seiner regierungskritischen Äußerungen ja auch nicht zur offiziellen Delegation des Gastlandes Italien gehörte. Mein Kollege aus der Literaturredaktion, René Agiga, ist im Studio. René, genau diese Frage, wer offiziell mitreisen darf nach Frankfurt, die hatte ja schon vor Beginn der Buchmesse zu einem offenen Streit geführt. Was bleibt denn nach dieser Messewoche für einen Eindruck vom Gastland Italien?
Ja, also auf der einen Seite sehr viele Stimmen, sehr viele Äußerungen wie jene, die wir gerade gehört haben von Roberto Saviano, nicht zuletzt am Stand des Pen Berlin, aber auch bei einer Veranstaltung der Verlage Wagenbach und Folio, die seit vielen Jahren, vielen Jahrzehnten muss man sagen, sich um die Literatur Italiens in Deutschland verdient machen oder in den deutschsprachigen Ländern muss man genauer sagen verdient machen. Da sind unbedingt nicht zuletzt regierungskritische Stimmen und Stellungnahmen zu hören gewesen. Auf der anderen Seite aber eben die, sagen wir mal, offizielle Linie, die da präsentiert wurde. Und ich würde diesen zweiten Eindruck am liebsten kurz versuchen zu illustrieren, indem ich kurz beschreibe, wie der italienische Pavillon des Gastlandes in Frankfurt aussah. Der war sehr zentral gelegen und in dem Moment, in dem man dann in den Raum ging, wurde es dunkel, dunkel wie in einer Grabkammer. Was man gesehen hat, war ein Platz, der so eine Art von Piazza in einer italienischen Stadt darstellen könnte, gerahmt von Säulen, die auf unterschiedliche Weise antik anmuteten. So eine Gesamtanmutung von Disneyland, also von künstlich aufgebauter Antike, was auch noch dadurch unterstrichen wird, dass man die ganze Zeit Musik da gehört hat. O Sole Mio neben Stairway to Heaven, neben den Beatles und so weiter. Und das hat dann tatsächlich so eine Art von, ja, Disneyland italienischer Stadtatmosphäre erzeugt, so würde ich es mal nennen. Außenrum von dieser Piazza einzelne Räume mit so bestimmten Themen oder bestimmten Schwerpunkten, beispielsweise ein Raum, der dem Philosophen Machiavelli, Niccolò Machiavelli, gewidmet ist. Nun ist Machiavelli als Denker der Macht auf gar keinen Fall jetzt einfach ein faschistischer Denker, überhaupt gar nicht. Den kann man von links und von rechts und vom Zentrum aus lesen, immer wieder inspirierend. Ich fand es aber doch, sagen wir mal, auch kokett, dass dann von wenigen Schwerpunkten, die gesetzt wurden, der gesetzt wurde mit eben Buchausgaben aus den 30er Jahren. Was man aber schon sagen kann, ist, dass dieser italienische Pavillon auf der Buchmesse 2024 Kultur verkitscht hat.
Von diesen hunderten Veranstaltungen jenseits des italienischen Pavillons in dieser Woche, welche bleiben denn da jetzt bei dir als wirklich herausragend hängen?
Ja, in meinem Fall war das jetzt so, dass mir vor allem zwei Veranstaltungen in Erinnerung geblieben sind. Die eine war eine, wo Nathan Schneider und Omri Böhm miteinander gesprochen haben, zwei jüdisch-israelische Intellektuelle. Nathan Schneider, ein Soziologe, Omri Böhm, ein Philosoph. Und der Witz dieses Gespräches war, dass da zwei sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven auf Israel, auf dessen Krieg und auf die Lage im Nahen Osten sowie über den Diskurs in Deutschland zu finden sind. Omri Böhm ist derjenige, der seit einiger Zeit auch in Deutschland recht bekannt geworden ist mit einer von ihm sogenannten radikal-universalistischen Perspektive, was, wenn ich das mal ganz stark runterbreche, einen starken Akzent darauf legt, dass auch Palästinenserinnen, Palästinenser Menschenrechte haben. Auf der anderen Seite Nathan Schneider, der Letzteres nicht bestreiten würde, der aber seinen Akzent stark darauf legt, dass Israel, Israelis als partikulare Gruppe, ja, leben können, leben sollen und vor allem auch nicht zuletzt sich selbst verteidigen können sollen und eben bedroht sind in einer Weise, wie wir es täglich in den Nachrichten auch hören können. Und interessant dabei war zu beobachten, das eine, dass die unterschiedlichen Perspektiven einfach schon mit ihren jeweiligen Berufen zu tun haben. Der Philosoph hat eher verallgemeinert und der Soziologe Nathan Schneider hat eher auf konkrete Lebensverhältnisse geschaut. Und das Zweite, was mir sehr stark aufgefallen ist in diesem anderthalbstündigen Dialog, dass beide mit sehr, sehr großem Respekt miteinander geredet haben. Also ohne Zweifel war dieses Gespräch geladen auch davon, dass man sehr unterschiedlich die Wirklichkeit im Nahen Osten und auch eben in den Streitrealitäten von heutzutage betrachten. Aber im konkreten Gespräch miteinander sind sie auf geradezu mustergültige Weise miteinander umgegangen.
Vorbildlich. Mhm.
Wenn ich noch von der zweiten Veranstaltung kurz erzählen darf, das war am Freitagabend der Empfang des C.H. Beck Verlags und diesmal sind das gewesen die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann und der Publizist Navid Kermani. Beide haben ihre neuen Bücher vorgestellt. Aleida Assmann, Gemeinsinn heißt das neue Buch und hat eben das zum Thema. Das ist so ein bisschen der Versuch, wieder sehr vereinfacht gesagt, über gesellschaftlichen Zusammenhalt nachzudenken. Und Navid Kermani hat vorgestellt ein Buch In die andere Richtung, jetzt ist der Haupttitel. Und das ist die Reportage oder ein Reisebericht durch verschiedene ostafrikanische Länder, von denen man im Westen sehr wenig weiß. Und da hat mich ganz besonders beeindruckt, wie eindringlich Kermani darauf hinwies, dass beispielsweise über Gewalt in Mosambik oder über Ausbeutung in Mosambik in den westlichen Medien so sehr wenig zu hören ist, zu sehen ist, zu lesen ist, selbst wenn ein Intellektueller seines Ranges darum bittet, darum Auskunft zu geben in Interviews etwa. Also dass nach seiner Erfahrung, die er dort dargestellt hat, unser oder das westliche Nichtwissen, die westliche Ignoranz geradezu vorsätzlich ist.
Zum Auftakt der Buchmesse hatten wir hier bei Fazit ja die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises, Martina Hefter, im Interview. Fast so ein bisschen überraschend, diese Vergabe, oder sagen wir mal so, überraschend besonders für einen Mitkonkurrenten, nämlich Clemens Mayer. Der hat ja dann im Anschluss richtig die Kontenance verloren, oder?
Offenbar hat er die Veranstaltung verlassen mit genau einem Wutausbruch und Jury beschimpft, den Literaturbetrieb beschimpft. Das kann man auf eine kühlere Weise nachlesen in einem Interview, das er 3 Tage später dem Spiegel gegeben hat. Und da diesen Wutausbruch keineswegs zurücknimmt, sondern erkaltet, ein paar Tage später eigentlich nochmal wiederholt. Denn in seinen Augen war das eine vollkommen klare Fehlentscheidung, ihm selbst nicht den Preis zu geben. Und er erklärt seinen Wutausbruch eben damit, dass er Schulden habe und finanziell auf diesen Preis angewiesen sei. Ich habe da so zwei Tendenzen oder zwei unterschiedliche Meinungen vor allem ausmachen können. Die eine, die preist, dass mit diesem Wutausbruch Clemens Mayer einer größeren Öffentlichkeit klar macht, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller finanziell in prekären Verhältnissen leben und es eine ungeahnt kleine Zahl ist von Autorinnen und Autoren, die überhaupt von ihrem Schreiben leben können, geschweige denn gut leben können. Das eine und das andere eine große Klage, große Empörung über Clemens Mayers Empörung, weil er so hemmungslos sein narzisstisches Ego aufgeblasen habe, dass er ja nicht zuletzt auch auf Kosten der Preisträgerin Martina Hefter ja den Gewinn oder die Auszeichnung für sich beansprucht hat.
Ich fand es interessant, dass er gesagt hat, vielleicht willst du ja auch darauf hinaus, dass also so nach dem Motto, jeder Mensch hat ein Recht auch auf so einen Wutausbruch oder dass wir das vielleicht auch ein bisschen verlernt haben, ne? Laut zu werden.
Auch das, genau. Ich glaube, dass beides richtig ist. Also das eine hebt das andere ja nicht auf. Auf jeden Fall kann man in der Rede darüber und vor allem auch in der Intensität und in der Weite, mit der dann Kommentatorinnen und Kommentatoren sich damit beschäftigt haben, diese zwei Sachen einfach ablesen. Und vor allem, es ist einfach auch ein Kontrast zu einigen anderen Sachen, die man beobachten kann. Also sagen wir mal so etwas wie eine allgemeine Glätte auch im Literaturbetrieb. Und Clemens Meyers Ausbruch ist einfach eine etwas, sagen wir mal, deutlichere Reaktion auf die Einrichtung der Strukturen.
René Akiga mit einer Bilanz der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank.
Nicht zu danken.
Florentina Holzinger ist derzeit der Regiestar in der Theaterszene. Eine Frau, die mit ihrer drastischen Mischung aus Performance, Tanz und Theater gerne an die Grenzen des Geschmacks und der Erträglichkeit geht, dabei weibliches Selbstbewusstsein feiert und in den Inszenierungen eine enorme Energie freisetzt. Die Vorstellungen sind immer mit Warnhinweisen versehen, wegen Stroboskoplicht, wegen sexueller Darstellungen oder auch Gewalt. Wer eine Holzinger-Inszenierung sieht, so sollte man denken, weiß, worauf man sich einlässt. Aber jetzt ist es doch zu einem Skandal in Anführungsstrichen gekommen. Nach der Stuttgarter Premiere von Holzingers Inszenierung der Hindemith-Oper Sancta gab es mehrere Fälle von Übelkeit und seit einigen Tagen findet eine regelrechte Hetze gegen das Team der Regisseurin statt, die sich dazu hier bei uns nicht äußern wollte, wohl aber der Intendant der Stuttgarter Staatsoper, Viktor Schoner. Guten Abend, Herr Schoner.
Guten Abend.
Florentina Holzinger thematisiert in Sancta den Einfluss der Kirche auf den weiblichen Körper und die Sexualität. Was waren denn in Stuttgart jetzt die Steine des Anstoßes?
Innerhalb dieser Performance gibt es einige doch krasse Szenen, aber ehrlich gesagt machen die also einen minimalen Prozentsatz aus des Abends. Das sind 2x3 Minuten, würde ich sagen. Und da gibt es eine Szene, da geht es ums Glaubensbekenntnis. Und Sie wissen auch, der heilige Thomas, der sozusagen Jesus nicht glaubt, dass er Jesus sei. Und da muss man die Finger in die Wunde legen, oder? Das macht der heilige Thomas. Also Jesus bittet ihn, die Finger in die Wunde zu legen. Und die Performerinnen fügen sich ganz klein und sehr hygienisch und sehr professionell eine kleine Wunde zu, in die dann auch ein Finger gelegt wird. Das ist natürlich sehr detailliert, ne? Und das wird über Videokamera auf eine Leinwand übertragen. Und das hat jetzt einige wenige Zuschauerinnen und Zuschauer dann tatsächlich dazu bewogen, mal kurz den Zuschauer
der Finger
verlassen.
In der Wunde.
Der Finger in der Wunde, was ein ganz schönes Zeichen ist.
Wir haben über die Inszenierung Ende Mai berichtet. Da feierte sie in Schwerin Premiere. Hören wir mal kurz, was unser Kritiker Georg Kasch damals dazu gesagt hat. Der war nämlich eigentlich recht euphorisch.
Florentina Holzinger nimmt zuerst diese nur halbstündige Kurzoper und inszeniert sie relativ konzentriert und danach geht es erst so richtig los. Dann macht sie nämlich so eine Art feministische Umwandlung der katholischen Messe draus, so richtig von Kyrie bis zum Gloria einmal durch und nimmt aber diese sehr männlich geprägte Religion und auch diese sehr männlich geprägte Narrativ, Erzählung in der Religion und wandelt sie so richtig um und sagt immer wieder, so kann es nicht bleiben, das ist hier alles wahnsinnig männlich und wir kommen jetzt hier mit unserem Außenseitergruppe, mit unserem weiblichen Empowerment und wandeln das um in was Positives.
Ja, das war unser Kritiker Georg Kasch über die, wie gesagt, Premiere in Schwerin. In Stuttgart, Viktor Schoner, scheint doch eigentlich das Publikum auch recht begeistert gewesen zu sein am Premierenabend. Das konnte man zumindest hören.
Ja, die Premiere und auch dann die zweite Vorstellung waren wirklich ein Fest der Sinne, wie wir das in der Oper ja lieben, und war ein Riesenerfolg. Es war wirklich ein euphorischer Abend. Insofern waren wir bester Laune nach diesen ersten zwei Vorstellungen. Mhm.
Aber jetzt gibt es ja doch eine richtige Skandalberichterstattung. Florentina Holzinger ließ auch über die sozialen Medien vermelden, dass sie sich bedroht fühlt und sie müssen ja offenbar jetzt in der Oper auch Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Also bis zum Guardian und bis nach New York in die Presse wurde über diese Skandalinszenierung geschrieben. Können Sie, Herr Schoner, vielleicht mal diesen medialen Weg dorthin beschreiben? Denn das ist ja doch überhaupt ungewöhnlich, dass es noch Skandale an deutschen Theater- und Opernhäusern gibt.
Ja, ist lustig, denn der Begriff Skandal, weiß nicht, ist ja so ein bisschen nostalgisch und altert für mich. Gerade hier in Stuttgart, wo Hans Neuenfels auch viel Oper gemacht hat, in der Kantine wurde ich oft darauf angesprochen, dass die Zeiten ja wohl leider vorbei seien. Seit einer Woche ist es jetzt anders. Wir haben wieder einen waschechten Theaterskandal, so berichtet zumindest die Boulevardpresse, weil natürlich dieses Viereck, sage ich mal, aus Notfalleinsätzen, es gab derer tatsächlich zwei Arzteinsätze, die eben mit unseren Zuschauern geguckt haben, dass es denen wieder gut ging nach dieser Szene. Die meisten sind dann wieder in den Saal rein. Aber trotzdem war das eine kleine Meldung hier in der Stuttgarter Zeitung. Und das ging dann medial. Es gab eine Triggerwarnung, die wir als Theater rausgegeben haben, weil man das heute so macht, die es in sich hat, weil wir dann wirklich da alles reingehauen haben, wo wir dachten, wir wollen uns ganz absichern. Und diese Triggerwarnung, gepaart mit den Bildern, die die Bildzeitung aus dem Trailer und so rauskopiert hat, hat, glaube ich, dann die Fantasie von vielen Journalisten angeregt, dass sie glaubten, das wäre jetzt mal wieder ein waschechter Skandal. Das könnte ja ganz lustig sein, was überhaupt nicht lustig ist, dass das dann doch anscheinend bestimmte extreme Gruppierungen triggert in den sozialen Medien, aber auch in den Boulevard-Printmedien, die mit der Vorstellung selbst, und das ist das, was Florentina jetzt auch sozusagen beklagt, wenn du so willst, dass sie mit der eigentlichen Vorstellung gar nichts zu tun haben.
Ja, das sind unter anderem fundamentalistische Christen.
Ja, das müssen wir beobachten, sowohl bei uns wie dann eben bei Florentina. Gab es da jetzt tatsächlich eine kleine Hetzjagd? Schon interessant, ehrlich gesagt, der ich da auch nicht so Erfahrung habe, wie dann doch, wie gut die organisiert sind, wie gut die sich zusammenschließen, wie dann innerhalb von einer halben Stunde da Tausende von E-Mails eintrudeln, die teilweise auch automatisiert sind, das ist schon ganz schön krass. Also da lernt man, wie diese Kommunikation funktioniert und wie auch extremistische Parteien, wenn ich das sagen darf, dann eben ihre Klientel doch sehr gut im Griff haben.
Ja, unter denjenigen, die sich laut geäußert haben, war ja zum Beispiel auch Matthias von Gersdorf, der in der Jungen Freiheit publiziert. Und ja, da schwingen dann ja durchaus auch wirklich politische Töne mit, wenn der von einer staatlich linksgrünen Kulturaggression, sprechen wir ja jetzt nicht mehr von Ekel, ne?
Nee, es war übrigens interessant im Vorhinein, auch noch in der Premiere dachte ich so für mich selbst, ist es jetzt eigentlich ein sehr persönlicher Abend oder Klammer auf, sogar zu persönlicher Abende, weil tatsächlich 20 Performerinnen von ihren Erfahrungen mit der christlichen Kirche da berichten. Also das ist eine zizensische Show, das macht total Spaß, auch so saulustig zwischendurch. Monty Python ist ein ganz wichtiger Partner oder Pate von dem ganzen Projekt. Und doch geht es um diese Erfahrungen von diesen Frauen mit ihrer christlichen Kirche, wo ich mir selbst so fragte, ist das jetzt eigentlich gesellschaftlich relevant? Und dann mussten wir jetzt erleben, wie tatsächlich offensichtlich doch noch diese patriarchalen Strukturen verteidigt werden von bestimmten Gruppen, angefangen dann doch von der klassischen katholischen Kirche, aber bist du wirklich im Windschatten davon, dann von wirklichen Extremen. Das ist
so, und jetzt fragen wir uns, die in Berlin, sage ich jetzt mal, diese Holzinger-Inszenierungen häufiger sehen können und uns gar nicht vorstellen können, dass da jemand sie wirklich so aufregen würde, zumindest jetzt in Form von journalistischer Berichterstattung oder Social Media, ob das möglicherweise ein süddeutsches Phänomen ist oder ob es damit zu tun hat, dass dieser Stoff einem Opernpublikum vorgesetzt wird, das ja vielleicht ein bisschen anders tickt als ein Theaterpublikum.
Nee, also ich würde dem eigentlich ganz gerne widersprechen wollen, weil ich glaube, also ich selbst bin Süddeutsche, bin auch katholisch aufgewachsen und so, finde dieses Publikum hier in Stuttgart, was ja eher pietistisch ist, unglaublich interessiert, unglaublich nicht am Skandal, sage ich mal, interessiert, sondern wissen Sie, in Stuttgart geht man noch ein zweites oder drittes Mal rein, wenn man es noch nicht verstanden hat. Mhm. So geht uns das jetzt hier auch bei Sankt, wenn es noch Karten gäbe.
Ist jetzt gut verkauft, ne, die Vorstellung.
Ja, ist total ausverkauft, vollkommen voll natürlich. Deswegen würde ich da eigentlich nicht drauf einsteigen, weil dieser Medienskandal, in Anführungszeichen, der jetzt passierte, war kein regionaler. Also das regionale Publikum ist überhaupt nicht das Thema bei diesem Medienskandal. Auch diese ganzen E-Mails und diese ganzen Social-Media-Posts sind nicht aus der Region, glaube ich, oder glaube ich zu wissen, sondern das ist ein nationales und internationales Phänomen. Insofern würde ich absolut eine Lanze brechen für mein Publikum hier, was übrigens auch inklusive Opernabonnement in der Premiere total da mitgegangen ist. Also natürlich gab es den einen oder anderen, der im Vorhinein gesagt hat, nein, Herr Schoner, wir machen ja alles mit, aber das ist uns eins zu viel. Finde ich total okay, ja. Aber es waren auch sehr viele da, die gesagt haben, das interessiert uns jetzt. Und auch jetzt noch kommen ganz viele dann Ende des Monats in die Vorstellung, weil sie sagen, wir wollen uns damit beschäftigen. Insofern, nee, würde ich das jetzt nicht auf Süddeutschland konzentrieren, sondern eher auf einen medialen Raum und nicht auf einen konkreten.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schoner.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Fans von Liam Payne haben in mehreren britischen Städten des verstorbenen Musikers gedacht. Das frühere Mitglied der Boyband One Direction war am vergangenen Mittwoch in Buenos Aires von einem Balkon in den Tod gestürzt. Im Zentrum von London versammelten sich mindestens 1000 Menschen und brachten Blumen, Briefe, Luftballons und Bilder zur Peter Pan-Statue im Hyde Park. Dabei sangen die vorwiegend jungen Menschen auch Lieder von One Direction. Auch in Paris, New York und Stockholm versammelten sich Hunderte von Menschen, um ihres Idols zu gedenken. Unterdessen erklärten die argentinischen Ermittler, der 31-Jährige habe offenbar eine Phase des Drogenmissbrauchs kurz vor seinem Tod durchgemacht. Der Stop-Motion-Film Memoir of a Snail, zu Deutsch Erinnerungen einer Schnecke, des australischen Filmemachers Adam Elliott, hat den Hauptpreis beim London Film Festival gewonnen. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, hat der Animationsfilm über Mobbing, Einsamkeit und Trauer viele bewegende Momente. Die Londoner Jury zeigte sich hocherfreut, einen Trickfilm auszeichnen zu können. Stop-Motion ist eine Filmtechnik, bei der eine Illusion von Bewegung dadurch erzeugt wird, dass einzelne Bilder von unbewegten Motiven aufgenommen und anschließend aneinandergereiht werden. Wenige Tage vor einer erwarteten Entscheidung der Ministerpräsidenten zu einer möglichen Fusion der Kulturkanäle Dreisat und Arte spricht sich der österreichische Rundfunk deutlich für den Erhalt von Dreisat aus. Der TV-Sender sei eine unverzichtbare Bühne für Kunst und Kultur und fördere den politischen Diskurs in Europa nachhaltig, teilte der ORF mit. Der Kultursender ist eine Kooperation von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Dreisat-Partner in der Schweiz und Österreich müssten in der Sache zur Zukunft des TV-Kanals letztlich mitreden. In Leipzig hat heute das größte Humor- und Satirefestival Ostdeutschlands begonnen. Bis zum 27. Oktober treten rund 130 Künstler aus 14 Ländern auf, darunter auch Josef Hader, Gail Tufts oder Reinhard Grebe. Der Festivalpreis der Leipziger Löwenzahn ging gleich zum Auftakt an das Duo Blödsinger aus Österreich. Insgesamt stehen in der kommenden Woche 75 Veranstaltungen auf dem Programm, vom politischen Kabarett über Poetry Slam bis Comedy, darunter auch eine Diskussion über Grenzen der Kunstfreiheit.
Auch das älteste und traditionsreichste Festival für neue Musik, die Donau-Eschinger Musiktage, das ist heute zu Ende gegangen. Hier kann man immer wieder beobachten, wie groß und auch lebendig diese Szene doch ist. Es kommen nämlich um die 10.000 BesucherInnen jedes Jahr aus aller Welt. Es gibt nicht nur Konzerte, sondern auch Filme, Workshops und Installationen. Jörn Florian Fuchs war für uns dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie dicht ist denn eigentlich dieses Programm der Donau-Eschinger Musiktage? Wie viele Konzerte haben Sie gehört?
Fast alles live, muss ich sagen. Es gibt immer am Samstagabend so, das war mal nur Jazz, inzwischen ist der Jazz so eher ins Experimentelle gehend. Da muss ich zugeben, schwinden irgendwann auch die Energien, weil das erste Konzert beginnt morgens um 11 und das letzte ist abends um 10:30 oder auch um 11 erst und es geht dann gern mal bis nach Mitternacht und irgendwann ist dann mal ein Punkt erreicht, wo man es einfach nicht mehr kann.
Und ich schätze mal, manches ist da auch überfordernd musikalisch. Über zwei abendfüllende Werke sollten wir sprechen, Jörn Florian Fuchs. Das eine stammt von Marc-André und heißt Selig ist, eine Komposition, die sich mit dem Tod beschäftigt. Was ist das Besondere daran?
Also Marc-André ist ohnehin ein Komponist, der eigentlich fast nur existenzielle oder spirituelle Themen verarbeitet. Hier ist jetzt der Anlass gewesen, der Tod eines Sohns, eines Freundes von ihm. Und er hat über ein Jahr an dem Stück gearbeitet, Marc-André. Es ist für Pierre-Laurent Aimard, diesen wunderbaren Pianisten, geschrieben und für Elektronik. Und vieles ist nicht zu hören, was in dem Stück drin ist. Das muss man glauben, nämlich zum Beispiel, dass Marc-André aus der Berliner Charité Aufnahmen gemacht hat, auch aus dem Tränenpalast in Berlin etwa und aus ganz verschiedenen anderen Orten einfach Material genommen hat und das eben so kunstvoll verarbeitet, gleichsam subkutan mit hat einfließen lassen in diese Komposition, dass man das nicht hört, sondern das muss man eigentlich wissen. Was man hört, ist aber doch ein fast einstündiger Marathon von absolut leisen, filigransten Tönen wirklich, bis hin zu dann extrem lauten Attacken. Das ist sehr, sehr stark, fordert unglaublich viel von Pierre-Laurent Aimard, der das fantastisch gemeistert hat, fordert aber auch letztlich von uns Zuhörern auch einiges. Ja, da hat man schon gemerkt, das sind schon extreme Klangwelten. Diesmal diejenigen, die Marc-André besser kennen, seine Werke, wundern sich vielleicht ein bisschen darüber, dass eben so viel, ja, so eine hohe Temperatur herrscht, so viel Lautstärke auch da stattfindet. Aber das gehört zu diesem Werk dazu und wirklich auch mit unterschiedlichster Lautstärke. Lautstärken arbeitet Enno Poppe. Der hat für 10 Drumsets ein Stück geschrieben mit dem schönen Titel Streik. Und das ist aber überhaupt kein Streik, sondern es ist ein Ausloten wirklich aller Möglichkeiten, die das Schlagwerk, sage ich jetzt mal so, als Gesamtinstrument, Instrumentarium bietet, auch dort von minimal fast nicht mehr hörbaren Klängen bis zu großen Attacken. Das schafft der Enno Poppe ebenso wie Marc-André über diese ungefähr eine Stunde auch die Spannung zu halten, denn das ist ja oft bei neuer Musik schon eine Krux, dass man ganz oft sagt, viel zu lang oder zumindest etwas zu lang. Die beiden Werke haben für mich total funktioniert, muss man so sagen.
Und wenn Sie sagen 10 Drumsets, das heißt wirklich, da ist eine Bühne voller Instrumente vermutlich, ne? Voller Schlagwerke.
Ja, und die einzelnen Künstler spielen sich dann auch manchmal sozusagen die Akkorde oder die einzelnen Momente regelrecht zu. Enno Poppe hat auch mal ein interessantes Stück geschrieben, Rundfunk für Retro-Synthesizer. Also ich möchte nicht wissen, wie lange man an solchen Werken wirklich probt, damit das alles absolut klappt, weil Enno Poppe ist da sehr, sehr skrupulös. Und das ist natürlich auch ein Schauwert, einfach sowas zu sehen. Ne? Diese ganzen Leute mit diesen Drumsets und dann nicht zu ahnen, was die nächsten 60 Minuten da so auf einen zukommt und einprasselt.
Donaueschingen ist eben auch der Ort fürs Experiment, fürs Ausprobieren. Vermutlich auch technisch Neues. Und Jörn Florian Fuchs, ich sag jetzt mal ein Schlagwort, das heißt KI, das kommt doch da bestimmt auch vor, oder?
Das muss ja heute regelrecht vorkommen geradezu. Und da stand George Lewis jetzt als Komponist dafür ein mit einem Stück The Reincarnation of Blind Tom. Thomas Wiggins war ein Sklave in den USA, ein Schwarzer natürlich, der wirklich blind war und der eben deswegen nicht eingesetzt werden konnte als Arbeitskraft. Kann man anders nicht formulieren. Und deswegen wurde er ausgebildet, weil man gemerkt hat, dass er sich für Musik interessiert, als Pianist, hat wirklich als blinder Pianist ein unglaubliches Oeuvre geschaffen. Er hat komponiert, gespielt und George Lewis, selber ein schwarzer Komponist, der hat sich diesem Thema angenommen, auch schon im Musiktheaterbereich. Und jetzt hat er gleichsam eben versucht, eine Art Seance zu schaffen, diesen Blind Tom zu uns zu holen, indem er eine KI programmiert hat. Wir haben einen großen Konzertflügel und der spielt und reagiert auf ein Sopransaxophon und das SWR-Orchester unter Susanne Blumenthal. Das ist also fest notiert und diese KI, ja, bewegt, behandelt diesen Konzertflügel und das sind sehr, sehr laute, vor allem eruptive Klangwelten. Das ist eher eine sehr zornige Seance, aber das war der KI-Beitrag. Im weitesten Sinne könnte man auch sagen, dass ein Stück von Lucia Kilger mit dem schönen Titel Smona ist, das digital jetzt verfügbar ist. Es ist ein Stück, das nur für das Internet existiert, dort abrufbar ist beim SWR. Dass das auch zu diesem Bereich der technischen Erweiterungen zählt. Da hat man eine eher harmlose, liebliche Musik, aber so ganz, ja, vorwiegend blau gehaltene Bildwelten, abstrakte Figuren. Es gibt eine Performerin mit dem schönen Namen Ria Refus und die tritt dort digital im Internet auf und die sah man auch, wenn sie es denn real war, ich vermute mal, immer wieder bei Konzerten wie so eine Cosplayerin tauchte da so ein Wesen auf, wie so ein Elfenwesen mit einem Barcode. Und man sollte sich dieser Frau nähern, um sie eben zu scannen und dann auf diese Performance im Internet zu kommen. Also das ist, ich sage mal, ein netter und auch ein breiteres Publikum erreichender Beitrag der neuen Musik.
Und weil ich das eingangs erwähnte, dass Donaueschingen ja auch mehr ist als Konzerte, wo man im Publikum in Reihen sitzt, was wurde da sonst noch geboten an Außergewöhnlichen in diesem Jahr, auch an Präsentationsformen vielleicht?
Es gab zu Beginn ein Stück mit und für, kann man auch sagen, Geflüchtete, das ich sehr überzeugend fand. Die haben also auf verschiedenen Objekten, die sind selber überwiegend nicht so sehr musikalisch, dass sie Instrumente spielen, sondern sie haben auf verschiedenen Objekten, auf Scherben und so, dort Musik erzeugt. Es gab bei der Klangkunst mehrere publikumswirksame Geschichten, wo man also selber interagieren konnte. Und es gab die Begegnung mit einem unlängst verstorbenen Minimalisten, nämlich Phil Niblock, den man in unseren Breiten eigentlich kaum kennt. Und das ist jetzt wirklich Minimal Music pur. Absolut zum Chillen, könnte man sagen. Das ist ein kleiner Höreindruck. Phil Niblock. Das also wirklich etwas sehr Entspannendes. Spannung gab es allerdings gestern noch im Eventkeller und das war wirklich ein Konzert abends um 11. Da wurde nämlich Rubbish Music gemacht. Es wurde auf Spüliflaschen gespielt, auf verschiedenen Haushaltsgegenständen. Wirklich alles, was man an Krempel in der Küche hat, fand man auf einem großen Tisch zusammengeramscht. Und darauf dann gab es Musik, 40 Minuten lang, elektronisch verstärkt. Nicht jedermanns Sache gewesen, aber ich fand das nett und originell. Das ist wirklich ein ganz anderer Bereich der neuen Musik, den ich so auch noch nicht erlebt hatte.
Eindrücke von den diesjährigen Donau-Eschinger Musiktagen waren es von Jörn Florian Fuchs. Vielen Dank.
Gerne.
Der Obersalzberg war und ist schon immer ein, vorsichtig ausgedrückt, besonderer Ort. Die Gewalt des Nationalsozialismus prallt auf die Bilderbuch-Idylle der Alpen. Und lange Zeit hat man sich mit diesem Ort auch richtig schwer getan. Als Täterort des Erinnerns fungiert er erst seit 25 Jahren. Und dieses Jubiläum wird nun mit einer neuen Sonderschau auch gefeiert. Wie alles begann und wie man einen solchen Ort bespielen muss in der heutigen Zeit, darüber habe ich mit Andreas Wirsching gesprochen, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, das die fachliche Leitung der Dokumentation Obersalzberg innehat. Hallo und guten Abend, Herr Wirsching.
Guten Abend, Frau Schwarz.
1999 wurde die Dokumentation Obersalzberg eröffnet. Ich kann mich erinnern, dass früher, also vor 99, Menschen völlig irritiert waren, wenn sie von einem Besuch dort zurückkamen. Man hatte ja eigentlich damals längst mit dem Aufarbeiten begonnen. Was war da los vor 99?
Also bevor der Beschluss gefasst wurde, diese Ausstellung dann auch zu machen, war nicht sehr viel mit Aufarbeitung. Ich denke auch der Kreis Berchtesgaden und die ganze Gegend dort hat sich ein bisschen schwer getan. Es wurden da auch so Broschüren verkauft, wissen Sie, mit Hitler und Blondie, dem Schäferhund und natürlich Eva Braun. Gar nicht so viel anders als in der NS-Zeit selber. Das heißt also, die Gegend dort hat im Grunde Werbung gemacht, auch touristische Werbung mit Bildern, die man aus der Vergangenheit kannte. Und das hat viele Leute sehr irritiert. Das habe ich schon häufig gehört. Und da war eigentlich nichts. Es gab, wurde jetzt auch gezeigt in der Ausstellung, so einen Minigolfplatz direkt vor dem jetzigen Bestandsgebäude. Und da waren halt dann eben vorher auch noch die Amerikaner gewesen und haben da ihre Zeit verbracht. Also da war keine richtige Aufarbeitung und die Gefahr bestand, dass es zum Wallfahrtort wird. Ne?
Ja, war es ja dann auch für manche. Ne? Mhm. Für welchen Ansatz hat man sich denn dann entschieden beim Aufbau der Dokumentation?
Das war eine bewusste Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, damals das sogenannte Zwei-Säulen-Konzept, was lange auch durchaus kritisch betrachtet worden ist, was sich aber, glaube ich, schon bewährt hat. Man hat gesagt, es ist sowieso ein Tourismusort. Das heißt, die Leute kommen dort auch eben wegen dieser wirklich tollen Landschaft. Das kann man ja gar nicht bestreiten. Und dann bieten wir ihnen aber sowohl was Touristisches an, das ist dann die Geburtsstunde von diesem Luxushotel, was es da gibt, heute Kempinski, früher Interconti. Und gleichzeitig die zweite Säule ist aber die Dokumentation. Das heißt, man hat dann auch einen Ort, wo man die Leute gewissermaßen hinschicken kann, damit sie verstehen, was das für ein Ort ist.
Jetzt gibt es ja seit einem Jahr eine neue Ausstellung, die heißt Idylle und Verbrechen. Also es ist genau das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Dieser Zusammenprall von Schrecklichem und schrecklich Schönem. Mir ist da jetzt gerade dieser Begriff des Schauders eingefallen. Ne? Das ist ja natürlich auch etwas, was vielleicht so einen Voyeurismus bedient oder ja einfach ein Schaudern an einem Ort, was man jetzt auf eine ganz andere Art und Weise oder nicht in einer KZ-Gedenkstätte hat.
Ja, das stimmt. Das ist eben, wie wir das nennen, ein Täterort, wo nicht unmittelbar so eine Solidarisierung gewissermaßen oder so ein empathisches Mitgefühl mit Opfern sich einstellt, wie das in vielen Gedenkstätten der Fall ist. Also das Wichtige ist, dass man es ausstellungsmäßig bricht, ja? Dass diese Suggestivität der Bilder, von denen es ja auch zeitgenössisch viele gibt und die man sehen kann, nicht mal also in Natura mit der Berglandschaft, dass das unmittelbar gebrochen wird und darstellerisch eben im Grunde so ein bisschen, wie Saul Friedländer das genannt hat, Kitsch und Tod zeigt. Ja, so hätten wir die Ausstellung auch gerne genannt, aber das ist nun ein bekannter Buchtitel und Idylle und Verbrechen ist im Grunde natürlich so ein bisschen was Ähnliches. Also es ist im Grunde diese verkitschte Landschaft, Ich meine, das war Hitlers zweiter Regierungssitz, nicht nur sein Ferienort oder so, wie man häufiger gesagt hat früher, sondern es war der zweite Regierungssitz, wo extreme Entscheidungen gefallen sind. Etwa die Entscheidung zum Angriffskrieg auf die Sowjetunion 1941, das Unternehmen Barbarossa, oder ganz wesentlich die Entscheidung, die 400.000 ungarischen Juden in den Tod zu schicken, zu deportieren, in Auschwitz ermorden zu lassen und vieles andere mehr, der sogenannte Euthanasiebefehl, also die Euthanasieverbrechen. Da ist ganz viel auf dem Obersalzberg als Täterort entschieden worden. Hitler ging dann vielleicht kurz vor dem Kriegsbeginn 1939 in die Oper, hat sich da in Salzburg dann auch fotografieren lassen. Man tut dann so, als wäre das so eine Idylle. De facto ist es quasi eine Verbrecherbande, die sich da auch mit Enteignung und Führersperrgebiet und so sozusagen ihr, naja, wenn man so will, so wie ihr Ferienlager macht. Ne? Also das ist schon krass, es ist wirklich krass und das versuchen wir in der Ausstellung auch zu zeigen, diese Brechung der Idylle.
Inzwischen sind Erinnerungsorte aus der Zeit ja auch wieder frequentiert von Rechten. Aus den Gedenkstätten berichten Mitarbeiter, dass Veranstaltungen gestört werden. Es gibt Schmierereien. Was ist oben am Obersalzberg los?
Nach meiner Kenntnis hat es noch keine direkten, in Anführungszeichen, Besuche von Rechtsextremen gegeben, wie ich das zum Beispiel von den Brandenburger Gedenkstätten sehr stark kenne. Und auch von anderen, etwa Buchenwald und so. Also das gibt es am Obersalzberg bislang nicht. Es gibt nach wie vor, wurde auch gerade heute wieder gesagt, so Kerzenaufstellungen, ja, dass also Grabkerzen aufgestellt werden und zwar besonders gerne am 20. April, also Hitlers Todestag. Das kommt schon immer wieder vor. Ich würde aber sagen, insgesamt ist das unter Kontrolle. Also es gibt keine massiven Störungen oder Besuche, in Anführungszeichen, von Rechtsextremen. Bislang nicht. Das kann sich natürlich ändern, aber bislang hält sich das in Grenzen.
Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, über 25 Jahre Dokumentation Obersalzberg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wirsching.
Vielen Dank an Sie. Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In der Tageszeitung praktiziert Uli Hannemann alias Turnmutter Ullimann Self-Body-Shaming, indem er seinen körperlichen Verfall bewitzelt, der ihm gerade beim Joggen aufstößt. Und er blickt umso gebannter auf das, was sich neben seiner Laufstrecke im Berliner Volkspark Hasenheide tut, dort, wo einst Turnvater Jahn die Jugend kriegstüchtig machte. An den Fitnesseinrichtungen stellt sich der Nachwuchs nun nicht mehr für den Befreiungskampf gegen den Franzmann, sondern für die Schlacht von Tindern, was nicht in Belgien liegt. Stechend riecht es nach ausgelaufenem Testosteron, denn jetzt stehen da immer solche Kraftmännchen herum und präsentieren ihre tollen Bodies. Manche machen dabei Gesichter wie Goldfische. Und im Kopf dahinter dürfte es auch nicht besser aussehen. Ich glaube, wenn ich mich selbst derart geil fände, würde ich gar nicht mehr aus dem Bett kommen mit mir. Uli Hannemann über Männer mit Goldfischgesichtern, die vermutlich selten die Taz lesen, sonst würden sie ihm vielleicht mal wortlos mitteilen, dass sie sich diskriminiert fühlen. Und jetzt wird's ernst. Ginge es nach einer wachsenden männlichen Minderheit, wäre nicht einvernehmlicher Sex ein Grundrecht, betitelt die Tageszeitung Die Welt einen Vorabdruck aus Eva Bieringers Buch »Unversehrt – Frauen und Schmerz«. Darin heißt es, im SWR-Feature »Der autoritäre Mann« entwirft ein 25-jähriger Philosophiestudent das Bild einer Gesellschaft, in der Frauen sexuell zu Diensten sein müssen, im Zweifelsfall durch Hypnose, Schlafindoktrination, Konditionierung oder Geldstrafen, wenn sie nicht den Verkehr vollzieht. Der Sprecher bezeichnet sich nicht nur als linkskonservativ, sondern auch als Incel, eine englische Abkürzung für unfreiwillig zölibatär Lebender. Gemeint sind Männer, die sich als Opfer des Feminismus betrachten und das Gefühl haben, auf dem Datingmarkt leer auszugehen. Im Incel-Kosmos sind Frauen Löcher oder Toiletten und zu bloßen Sexpuppen degradiert. Eva Bieringer in der Welt. Dominiert werden die Feuilletons indessen von Rückblicken auf die Frankfurter Buchmesse. Die Süddeutsche Zeitung präsentiert ein Glossar der Aufregerthemen, in dem auch das Schlagwort Alleineigentümer vorkommt. Auf den Fluren und bei Empfängen die häufige Frage, wie ist er denn so? Der Mann, dem der Surkamp Verlag allein gehört, seit er die anderen Aktionäre ausbezahlt hat, der Immobilienunternehmer Dirk Mörle. Vielleicht, grübeln die Buchmenschen, ist das unser aller Zukunft. Wir sind das kulturelle Kapital, das sich Mäzen erwerben mit Vermögen aus solventeren Branchen. In Interviews hat Mörle Treue geschworen zu seiner Erwerbung. Aber wie das so ist mit der Treue, sobald sie so ausdrücklich gelobt ist, sucht man nach den kleinsten Anzeichen dafür, ob sie hält oder nicht. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung widerspricht Janis Koltermann dem Verdacht, im Rahmen des Gastauftritts von Italien hätte es Maulkörbe gegeben. Auf der Buchmesse konnte von Einschränkungen der Meinungsfreiheit keine Rede sein. Dass die Pressesprecherin des italienischen Auftritts sagte, sie freue sich, dass Saviano, Scurati und andere Nichtgeladene das offizielle Programm bereicherten, mag man als gewiefte Rhetorik abtun. Doch auch auf den Bühnen des italienischen Pavillons wurde die Regierung für ihre Untätigkeit gegenüber der wachsenden Welle von Femiziden kritisiert, konnte man Stimmen wie jene der schwarzen Schriftstellerin Ichaba Chego hören, die wohl kaum im Verdacht steht, die Agenda der neuen Rechten zu fördern. Der Berliner Tagesspiegel paraphrasiert die Rede von Anne Applebaum, die den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat. Sie führt Thomas Mann an. Pazifismus führe Krieg erst herbei, statt ihn zu bannen. George Orwell, Pazifismus ist objektiv profaschistisch. Und Manes Sperber, der warnte, wer glauben machen will, dass ein waffenloses, neutrales, kapitulierendes Europa für alle Zukunft des Friedens sicher sein kann, der irrt sich und führt andere in die Irre. In der SZ zeigt sich Sonja Zekri skeptisch. Die freien Staaten besitzen die Möglichkeit, mit einem militärischen Sieg der Ukraine den schrecklichen Gewaltkult in Russland zu beenden, so Applebaum. Ganz so, wie ein militärischer Sieg den Gewaltkult in Deutschland beendet habe. Spätestens an dieser Stelle fragt man sich, ob sie das wirklich glaubt, ob sie tatsächlich erwartet, dass eine russische Niederlage zum Ende der Putin-Herrschaft führt und woher sie den Optimismus nimmt, dass danach kein neuer Gewaltkult folgt. Und das war's. Angenehme Woche und tschüss.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Zesek und das war Fazit in dieser Sonntagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.